Nachts im Bundestag. Zwei junge Abgeordnete erzählen über ihr Leben im politischen Berlin.
Hallo zur, ich sage jetzt einfach mal, neuen Staffel Nachts im Bundestag. Nachdem wir so ein paar Tage ausgesetzt haben und keinen Podcast aufgenommen haben. Ja. Nein, Spaß, nachdem jetzt echt lange hier Ruhe war an der Podcast-Front und tatsächlich auch ganz viele Nachfragen immer mal wieder gekommen sind, wann es denn weitergeht und was denn jetzt einfach Sache ist, ja. Sind wir zurück. Nachts im Bundestag ist wieder da. Neue Wahlperiode im Bundestag, neue Staffel Nachts im Bundestag, auch mit ein bisschen neuem Format, nicht nur mit Ton, jetzt auch mit Bild, ja. Wenn es hoffentlich funktioniert. Das ist Testlauf jetzt heute erstmal. Zurück in der neuen Wahlperiode mit Einblicken in das, was im politischen Berlin passiert. Das, was jetzt nicht mehr aus der Opposition, sondern aus der Regierung raus in Berlin passiert. Und mir gegenüber sitzt wie immer jetzt mit Bild, früher nur mit Ton, Nicolas Tiberius.
Ja, schön, dass es klappt. Ich wollte gerade eben schon eigentlich einen Scherz machen, dass wir so lange nicht miteinander gesprochen haben, weil die Vertragsverhandlungen gestockt haben, weil wir beide mehr Kohle wollten. Und dann habe ich irgendwie gedacht, naja, irgendwie ist es vielleicht, sind wir da im falschen Job, um quasi das irgendwie halbwegs ernst, also im Sinne von mit einem Schuss Ironie. Und deswegen ist es natürlich nicht ernst gemeint, sondern wir hatten sogar mehrmals vor, einfach, dass wir die nächste Aufnahme machen. Dann hat es aus verschiedensten Gründen immer nicht geklappt. Ich glaube, wir kommen auch gleich drauf zu sprechen, weil wir haben ja auch unter anderem Wahlkampf war. Es war auch eine stressige Zeit. Aber jetzt freue ich mich. Ich freue mich wirklich, dass es klappt, dass wir es wieder machen. Und ja, jetzt in der zweiten Legislatur und irgendwie merkt man auch, dass sich was geändert hat, weil wir sind halt nicht mehr die Neuen. Und es kommt jetzt.
Ich finde, ehrlich gesagt, es ist so eine komische Stimmung hier im Bundestag, weil es ist, also auf der einen Seite, gehört jetzt nicht mehr zu den Neuen, sondern wird jetzt irgendwie selber von Neuen gefragt, wie das eine oder andere hier abläuft. Und das Zweite ist, ich habe irgendwie so in Erinnerung, als der Regierungswechsel war, als wir hier 21 angekommen sind und die Ampel losgelegt hat, da war so, klar, wir waren die Wahlverlierer, aber da war so Euphorie und jetzt kommt hier der Neustart und es war so eine Aufbruchstimmung, die bei den anderen da war. Ja. Und jetzt ist irgendwie, haben wir die Wahl gewonnen und stellen die Regierung. Ja. Aber es ist irgendwie, finde ich, alles so sehr nüchtern, spröde. Ja. Also ich finde, es ist nicht eine Aufbruchstimmung, oder?
Ja, es ist halt anders. Also ich finde, was das letzte Mal wirklich zu arg war, dass man es überall irgendwo auch, das wurde einem so eingerieben, dass da jetzt dann die Ampel kommt und es wird alles besser und früher war alles schlecht und 16 Jahre lang CDU sowieso alles schlecht und jetzt mal übertrieben gesagt, sowieso keine Ahnung gehabt und jetzt kommt die Ampel und rettet alles. Ich fand es damals auch ein bisschen anstrengend.
Gut, es war total übertrieben, total überzogen.
Genau. Dann auch eine, und du hast doch richtig gesagt, wir waren die Wahlverlierer, man war hier so richtig der Loser im Haus, ja, zum damaligen Zeitpunkt. So. Und jetzt, es ist definitiv anders, weil ich glaube auch so die Aufgaben fülle und das ist jetzt schon eine Aufgabe,
die da kommt. Ich habe auch den Eindruck, es ist irgendwie, ich habe es irgendwie, vielleicht weil jetzt wir selber da irgendwie Teil davon sind, aber ich habe so den Eindruck, der Regierungsstart jetzt ist viel, viel ernster, als er es irgendwie vor 4 Jahren oder vor 3,5 Jahren bei der Ampel war.
Ja.
Ist mein Eindruck. So, sicherlich, weil auch die politische Lage irgendwie ernst ist. Aber ich habe schon auch den Eindruck, weil man jetzt bewusst halt nicht den Eindruck erwecken will, man macht jetzt quasi hier so dieses, wow, jetzt wird die ganze Welt irgendwie besser und schöner und toller. Ja. Sondern weil man jetzt irgendwie auch so, glaube ich, bewusst sagt, okay, das ist jetzt hier keine, also diese Koalition startet nicht mit Euphorie, die startet nicht mit Luftsprüngen und Feuerwerk, sondern die startet halt extrem ernst, verantwortungsbewusst, teilweise ein bisschen langweilig, was ich persönlich aber ehrlich gesagt gar nicht schlecht finde, sondern im Gegenteil, ich gut finde, weil ich ehrlicherweise glaube, dass wir jetzt auch gerade in der Politik und im Land nicht irgendwie so die nächsten Ankündigungen, Luftsprünge, Jubel brauchen, ja, sondern wir brauchen jetzt einfach eine von mir aus langweilige, aber halt einfach solide, arbeitende Regierung und Koalition, die Themen anpackt, die was tut, aber die vor allem erstmal handwerklich sauber, geräuschlos, ja, geräuschlos regiert.
Ja, also mir geht es genauso. Ich finde schon, die Einzelnen haben auch alle Lust auf die Aufgabe, aber es ist halt so diese Verantwortung schwebt über allem, dass es auch viel werden wird und deswegen ist es auch ja von so einem Ernst bezüglich der Aufgabe begleitet, finde ich aber auch, und du hast es richtig gesagt, ich fände es nicht schlecht, wenn Politik einfach wieder langweiliger werden würde. Das wäre gar nicht schlecht. Weniger irgendwie Yellow Press etc., sondern im Endeffekt einfach nur abarbeiten, konsequent. Das war in den vergangenen Jahren, finde ich, einfach zu viel. Wenn irgendwie aus allem noch mehr gemacht werden sollte, noch aus den Personen noch mehr gemacht werden sollte und irgendwelche Titelstories und weiteres. Und ich glaube, man hat da natürlich auch viel, viel angeboten. Also eins jetzt nicht mit auf Einzelne, sondern das war halt einfach so, dass ich da mehr exponiert wurde und mehr angeboten wurde auch, dass daraus Schlagzeile, Story und weiteres gemacht werden konnte. Und ich fände es nicht schlecht, wenn es, vielleicht wenn einfach da weniger, wie soll ich sagen, wenn es ein bisschen weniger fancy wäre und einfach mehr Arbeitsernst drin. Ja, ich glaube, das wäre ein guter Weg.
Ich glaube auch ehrlicherweise, so jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie da zurückschauen, sondern eher nach vorne, aber ja, ich glaube ehrlicherweise, dass das auch eines der Kernprobleme der Ampel war, dass man irgendwie immer so den Eindruck hatte, die machen jetzt mehr Politik für die nächste dpa-Tickermeldung, für die nächste Schlagzeile, als für das, was substanziell dann wirklich gemeinsam gemacht wird. Und ich glaube, das ist das, was auch jetzt irgendwie so die Verantwortung ist, dass wir das jetzt anders machen. Mhm. Und deswegen halt im Zweifel mal auf eine Schlagzeile verzichten, ja, und stattdessen halt einfach gucken, dass das Programm irgendwie passt und funktioniert. Und ich finde, es ist nicht nur so die Stimmung hier, sondern ich finde, es ist auch so ein bisschen, es gab ja viel Diskussion auch um den Koalitionsvertrag. Ja. Jetzt ist es wahrscheinlich im Koalitionsvertrag immer so, dass man sich jede Partei irgendwie mehr wünschen kann. Kann man sagen, das ist vielleicht ein guter Kompromiss, wenn irgendwie alle unzufrieden sind. Aber auch da, das ist, glaube ich, so ein Koalitionsvertrag, der macht auch keine Luftsprünge. Das ist jetzt kein Koalitionsvertrag, wo irgendwie jeder sagt, wow, jetzt ist irgendwie, geht's da irgendwie los und sind alle total begeistert. Aber ich glaube halt, gerade weil er das nicht ist, kann er halt eine solide Arbeitsgrundlage sein, für die nächsten 4 Jahre, wenn man jetzt halt was draus macht, dann auf das wird es, glaube ich, ankommen.
Genau, und da steckt viel Arbeit drin. Also wir sind ja noch ganz am Anfang. Das ist ja der Kern der Sache. Wir sind jetzt wirklich noch ganz am Anfang. Letzte Woche Kanzlerwahl. Diese Woche ging es mit den Plenardebatten so richtig los und jetzt müssen wir halt auch liefern.
Die eigentliche Arbeit, muss man sagen, beginnt nächste Woche.
Nächste Woche
auch die Ausschüsse sich konstituieren werden. Wir haben ja auch hier oft schon drüber gesprochen, die eigentliche Arbeit findet in den Ausschüssen statt und ja nicht so sehr im Plenum und oder sonst wo. Und irgendwie finde ich, es wird jetzt dann auch Zeit. Obwohl man auch immer dazu sagen muss, die Regierungsbildung verdammt schnell gegangen ist.
Das war alles in Ordnung. Also auch
das muss man sagen, Koalitionsverhandlungen, Abschluss, alles in 6 Wochen. Das ist, glaube ich, Rekordzeit gewesen. Aber trotzdem, jetzt finde ich Zeit, dass es hier wieder losgeht.
Absolut. Nein, es ist alles in Ordnung. Und genau, es gab Momente, da hat es viel, viel länger gedauert. Aber es wird echt Zeit. Also so, man hat auch, da ist es dieses Euphorie ist falsch, echt so ein bisschen Hummeln im Hintern. Man will halt loslegen.
Ja. So, und Stichwort loslegen. Jetzt haben wir diese Woche in der Fraktion auch unsere Aufstellung, oder den ersten Teil unserer Aufstellung nochmal beschlossen. Also jetzt gucken, wer da nochmal welche Funktion jetzt auch übernimmt und welch Ehre in meinem schnöden Büro. Mir gegenüber sitzt der neue Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, also sozusagen Spitzenpolitiker.
Ja, das ist jetzt ein bisschen...
Herzlichen Glückwunsch. Danke. Herzlichen Glückwunsch, dass du diese Aufgabe jetzt übernehmen darfst. So, was hast du vor? Ich frage jetzt mal so rum. Also was ist es für eine, auch für, genau, für die Zuhörer, was ist es für eine Aufgabe? Ja. Was ist so das, was dein Programm jetzt auch ist, was du jetzt, ja, da mit der neuen Aufgabe machen willst? Und vielleicht auch so ein bisschen, was ändert sich jetzt so im praktischen Parlamentsalltag für dich dadurch gerade?
Genau, also da ändert sich jetzt einiges und vieles weiß ich noch gar nicht, weil wir haben diese Woche Dienstag wurde das gewählt. Und also AG-Vorsitzender, Schrägstrich Sprecher, das bedeutet, die AG Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die leite ich in Zukunft.
Genau, das sind die CDU-CSU-Abgeordneten, ja, die unsere Fraktion im Ausschuss für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung vertreten. Von denen bist du jetzt der Chef.
Genau, sozusagen kann man, also ja,
der Vorsitzende,
ja, aber genau. Und deswegen geht es jetzt darum, das, was wir im Koalitionsvertrag vereinbart haben, aber auch das, was die Arbeit dann über die kommenden Monate und Jahre betrifft, für uns zu koordinieren, vorzubereiten, also einerseits auch Ansprechpartner zum Beispiel fürs Ministerium zu sein, für unsere Fraktionsspitze, wo es unsere, zum Beispiel den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden, den Andreas Jung, aber auch den Fraktionsvorsitzenden, den Jens Spahn gibt und gleichzeitig die Arbeit der Arbeitsgruppe zu koordinieren, auch im Ausschuss und da zu schauen, dass wir natürlich möglichst viel vom Koalitionsvertrag umsetzen. Da freue ich mich drauf, weil ich finde, also da wirklich der Koalitionsvertrag bietet da meiner Meinung nach sehr viel, weil wir da auch Veränderungen anstreben. Das war mir auch immer wichtig, dass wir in diesem Bereich Veränderungen anstreben. Ganz einfach zusammengefasst. Das heißt wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Und so würde ich auch die Priorisierung und Reihenfolge sehen. Das war mir in der Vergangenheit, war das oftmals andersrum. Ich finde diese Reihenfolge genau richtig und so sollte das auch sein, dass wir...
Also mehr Schwerpunkt auf wirtschaftlicher Kooperation,
so ist es.
Auch Außenwirtschaft.
Außenwirtschaftsförderung, Strukturen schaffen. Wenn man es mal, also es gibt ja diesen Begriff der Entwicklungszusammenarbeit, manche nennen es Entwicklung, also Entwicklungspolitik. In der Vergangenheit noch mehr haben es auch Leute Entwicklungshilfe genannt. Und eigentlich, wenn man das mal fortdenkt, dann schafft die sich irgendwann selbst ab, weil es funktioniert hat. Weil ja die Länder, mit denen man kooperiert, diese Hilfe nicht mehr benötigen. Und das kann nur funktionieren, wenn wir auch privatwirtschaftliches oder vor allem privatwirtschaftliches Kapital hebeln und Strukturen schaffen, ganz, ganz simpel, Arbeitsplätze schaffen, weiteres, also wirtschaftliche Zusammenarbeit. Und wenn es dann auch noch Unternehmen hier bei uns zugutekommt, die zum Beispiel Know-how vermitteln, Technologie vermitteln und weiteres, dann ist das eine Win-Win-Situation und das will ich stärker in den Vordergrund stellen. Und ich glaube, dann hat dieses Thema auch eine Chance, auch öffentlich wieder ein besseres Gesicht zu bekommen. Wir haben das ja auch, war auch viel im Wahlkampf, auch davor. Das klassischste Beispiel war dieses Fahrradwege in Peru. So, da hieß ja immer, warum geben wir Millionen, um Fahrradwege in Peru zu bauen als Beispiel, ja? Und man muss sich da schon darüber Gedanken machen, was bedeutet wirtschaftliche Zusammenarbeit, Entwicklung, wo wollen wir dahin, wo können wir unterstützen, wo ergibt es Sinn? Und nochmal dieses mehr auf den Bereich wirtschaftliche Zusammenarbeit da unterstützen, auch Strukturen schaffen, das will ich gerne machen. So, und das darf ich jetzt als AG-Vorsitzender begleiten und ich freue mich da total drauf und ich habe da Bock drauf.
Ja, ist ja auch ein toller Vertrauensbeweis der Fraktion.
Ich danke, Freund,
ja. In so ein Amt gewählt zu werden, so ein super Ergebnis bekommen. Danke. Das ist eine geheime Wahl, ja. So auch dazu sagen. Ja. Also auch ein ehrliches Ergebnis, ja. was man da bekommt.
Ja.
Da hast du auch ein sehr gutes bekommen. Was ändert sich jetzt im deinem praktischen Alltag als Abgeordneter?
Also was ich, es ist mehr Arbeit drumherum auch notwendig durch die Koordination zum Beispiel. Also vorher war es ja nur die Berichterstattung für bestimmte Bereiche, die dann an meinen Sprecher ging zum Beispiel. Und jetzt ist es so, dass wir haben zum Beispiel montags tagt jetzt der Fraktionsvorstand, wo dann auch alle Sprecher mit dazukommen und dann halt Woche vorbesprochen wird auch die, zum Beispiel dieser Bereich, dann bin ich dafür verantwortlich, wie die Arbeit auch koordiniert wird, zum Beispiel auch zu schauen, wer spricht, gucken, dass zu den Abstimmungen alle immer rechtzeitig da sind, dass natürlich immer auch im Ausschuss, wir haben eine Mehrheit im Ausschuss, dass die auch sichergestellt wird. Also es ist eine
Also viel
Koordinatives.
So Operatives auch neben der eigentlichen inhaltlichen
Arbeit. Neben der eigentlichen inhaltlichen, genau. Dazukommt. Also inhaltlich natürlich auch Schwerpunkte setzen. Welche Themen behandeln wir im Ausschuss? Da haben wir jetzt auch mehr mitzusprechen. Welche Themen behandeln wir in der AG? Wer kommt vielleicht auch dazu? Dann die Absprache mit dem Ministerium auch direkt. Mit meinem Pendant von den Sozialdemokraten. Und natürlich auch dieses Berichten an die Fraktion und in die Fraktionskoordination. Da kommt jetzt einfach viel dazu. Es ist auch so, dass sich in unterschiedlichen Bereichen was verändert, auch zum Beispiel im Team, weil wir halt, ich sag mal jetzt, halt die AG
beauftragt. Du machst jetzt nur noch diese Aufgabe.
Ja, genau.
Und das ist ja, du hast ja davor im Auswärtigen Ausschuss zum Beispiel auch noch viel gemacht.
Digitales auch.
Digitalausschuss warst du noch, genau. Lange ja den Untersuchungsausschuss. Ja. So. Das heißt, es wird jetzt so ein bisschen konzentriert.
Genau. Und halt, ja, es ist halt die Leitungsfunktion dessen.
Ja.
So. Und da kommen unterschiedlichste Sachen auch dazu. Also da kommt auch jetzt noch jemand in mein Team dazu, weil er halt einfach die Aufgabenfülle mehr wird. Ich habe nicht nur meine Berichterstattung, sondern ich muss die Berichterstattung all meiner Mitglieder auch koordinieren und auch immer mal wieder drüber schauen. Bei allem, was reinkommt, muss mich um viele Aufgabenbereiche kümmern, um viele Berichterstattungen und nicht mehr nur um meine Sachen speziell. Ja, und vieles, ich glaube, ich habe heute mit dem Kollegen Alexander Thron von uns, der ist ja innenpolitischer Sprecher, der hat das auch schon vorher gemacht, mit dem habe ich auch gesprochen, auf was ich mich da einstellen muss und was da kommt. Und vieles, man muss auch seinen eigenen Stil finden. Ja, deswegen manches kann ich auch noch gar nicht jetzt so richtig beschreiben, was genau kommen wird, aber ja, vielleicht dann schon in der nächsten Folge. Aber ich freue mich drauf.
Sicherheit.
Ich freue mich drauf. Und ja, jetzt müssen wir, jetzt, wie gesagt, es geht vor allem darum, den Koalitionsvertrag jetzt auch da Meta zu machen und zu realisieren.
Ja. Sehr cool. Bin gespannt, was du da weiter zu berichten hast.
Ja.
Und vor allem, das ist halt, ich glaube, es ist halt schon mega wichtig, dass wir diesen Shift auch hinbekommen,
ja.
Zu mehr wirtschaftlicher Zusammenarbeit.
Ja.
Und auch, ich glaube immer, es ist halt also die Frage, eine vernünftige Balance hinzukriegen. Auf der einen Seite natürlich kleine Wertegeleitete, aber halt eben auch eine Interessensgeleitete. Außenpolitik insgesamt, aber halt eben auch Entwicklungspolitik zu machen.
Ich glaube, das ist auch der Ansatz, den man da verbinden will, dass Entwicklungszusammenarbeit als Teil der Außenpolitik gesehen wird. Also dass Außenpolitik, Verteidigungspolitik und Entwicklungspolitik oder Entwicklungszusammenarbeit ein Ganzes ergeben. Und dass es einen kohärenten Ansatz gibt. Und das fände ich gut. Und wenn wir das erreichen würden. Jetzt muss ich, aber es ging ja gleichzeitig. Wir haben ja diese Woche, deswegen wäre jetzt meine Frage an dich. Vor 3,5 Jahren saßen wir da und dann ging es auch an die Ausschussvergabe.
Ja.
Und da haben wir ja, da ging es auch darum, wer darf was machen und werden da die Wünsche erfüllt oder. Und jetzt ist es so, also alte Hasen sind wir jetzt noch nicht, aber wir sind nicht mehr neue.
So. Das hast du jetzt sehr charmant, genau. Sehr, sehr charmant gesagt.
Jetzt warst du Mitglied des Haushaltsausschusses und dann ist die Frage, wie lief das diesmal ab? Also ist das einfacher? Hast du dann gesagt, ich will halt weitermachen? Und dann hieß es, gute Arbeit geleistet, du machst einfach weiter oder wie läuft es ab?
Also es ist, zum einen ist es so, dass wenn du schon in einem Ausschuss ordentliches Mitglied bist und sagst, du willst es bleiben und jetzt irgendwie nicht gerade in der Wahlperiode davor reihenweise Skandale verursacht hast, dass es dann in der Regel auch so ist, dass du in dem Ausschuss bleiben kannst. Es kann, wenn wir jetzt die Wahl verloren hätten, dann hätte es natürlich sein können, dass wir weniger Ausschusssitze haben. Dann kann es auch sein, dass mal jemand raus muss, der schon drin war. Aber bei mir war jetzt relativ klar, dass ich, wenn ich im Haushaltsausschuss bleiben möchte, da auch bleiben kann. Das wollte ich auch. Und habe jetzt die Gelegenheit, im Haushaltsausschuss auch zusätzliche Aufgaben nochmal zu übernehmen. Ich war bislang zuständig für den Haushalt des Bundesinnenministeriums, was schon eine sehr spannende Aufgabe war, die mir total viel Spaß gemacht hat.
Wie heißt das hier im Haus?
Wie meinst du, der?
Du hast ja Einzelpläne.
Ach so, die Einzelpläne haben ja, also die Einzelministerien haben ja einen Einzelplan.
Genau.
Also der Haushalt eines Ministeriums heißt Einzelplan und alle Einzelpläne zusammen geben den gesamten Bundeshaushalt und die haben eine Nummer.
Und darauf wollte ich
hinaus. Die haben eine Nummer und der Haushalt des Innenministeriums ist der Einzelplan 06.
Ja.
So, und deswegen heißt es eigentlich hier nicht im Haushälter-Jargon ist ja. Das einfach der 06er.
Ja. Und, weil das ist manchmal, wenn wir sprechen und du haust dann irgendeine Zahl raus und ich muss dann manchmal einfach kurz ah ja, okay, alles klar. Das finde ich, deswegen wollte ich es mal erklären.
Also als Haushälter hat man die Ministerien schon als Zahlen abgespeichert.
Genau, nummeriert.
Also zum Beispiel Entwicklungszusammenarbeit, weißt du es auswendig?
23.
Ja, 23, ja. Genau. Also man spricht dann irgendwann nur noch bei den Ministerien in diesen Zahlen, wie halt die Einzelpläne nummeriert sind.
Ja.
Und ich werde jetzt vom, um im Haushälter-Jargon zu bleiben, ich werde von 06er auf den 11er wechseln. der 11er ist der Haushalt für Arbeit und Soziales.
Ja.
Das ist
Riesenetat.
Das ist ein Riesenetat. Das ist der mit Abstand größte Einzelplan. Das ist über ein Drittel des gesamten Bundeshaushaltes.
Ja.
Ist der Einzelplan für Arbeit und Soziales. Und ich habe jetzt bekommen die Möglichkeit als Haushälter tatsächlich die Verantwortung zu übernehmen für den Einzelplan 11. Mhm. Und damit sozusagen bin ich künftig für ein Drittel des Bundeshaushaltes hier zuständig. Und werde dazu noch, das habe ich bislang auch schon gemacht, und das, wie gesagt, würde ich auch gerne weitermachen, auch die Zuständigkeit für alle europäischen Finanz- und Haushaltsfragen übernehmen.
Warum?
Im Haushälter-Jargon, das ist ein Teil des 60ers.
Mhm. Was ist dir daran so gelegen?
Naja, zum einen einmal ist dieses ganze Europa-Thema ein Thema, was mir halt einfach ein Herzensanliegen ist, weil ich finde, wir müssen da als Deutschland Verantwortung übernehmen, wir müssen da auch mehr machen, dass europäische Zusammenarbeit funktioniert. Ich bin fest davon überzeugt, wir werden auch global nur eine Rolle spielen als Deutschland, wenn wir das viel stärker europäisch tun, wenn wir uns da viel enger und intensiver mit Frankreich, mit Polen, mit den anderen europäischen Staaten abstimmen, koordinieren.
Ja.
Und auch da ist es halt wie auch in der Bundespolitik ganz viel, wie Zusammenarbeit funktioniert, wie gemeinsame Projekte funktionieren, zeigt sich halt am Schluss auch an finanziellen Fragen. Mhm. Deswegen sind diese europäischen Finanz- und Haushaltsfragen wichtig.
Ja.
Abgesehen davon, dass es da halt auch um relativ hohe Summen und Beträge ganz oft geht. Und der Grund, warum ich jetzt auch in der neuen Wahlperiode diese europäischen Haushaltsfragen gerne weiter betreuen möchte und die Verantwortung dafür hier übernehmen möchte, ist, dass wir jetzt gerade eine Phase zukommen, wo in Europa der nächste sogenannte mehrjährige Finanzrahmen verhandelt wird. Mhm. Also der Europahaushalt funktioniert so, dass quasi immer für 7 Jahre alle Mitgliedstaaten zusammen festlegen, wie viel Budget die EU zur Verfügung haben soll und vor allem für was.
Ja.
Und das wird immer einmal für 7 Jahre festgelegt und dann wird es 7 Jahre so ausgeführt.
Ja.
Und jetzt beginnen im Sommer, oder ehrlich gesagt beginnt es jetzt schon, aber im Sommer geht es dann richtig los, beginnen die Verhandlungen für den mehrjährigen Finanzrahmen für dann die nächsten 7 Jahre. Also die Verhandlungen, da werden jetzt über ein Jahr dauern und danach kommt eben dann die nächsten 7 Jahre. Mhm. Und da stehen jetzt halt einfach auch wichtige Weichenstellungen an. Und deswegen ist es ein relativ ordentliches Paket, was da auf mich jetzt zukommt, einmal dem Haushalt Arbeit und Soziales, schon hier im nationalen Setting, aber eben auch dann mit den europäischen Fragen. Und bei Arbeit und Soziales, ehrlicherweise, das ist halt der größte Haushalt, aber das ist halt auch der Haushalt, wo diese Fragen wie, ehrlicherweise, wo wir im Koalitionsvertrag auch noch so ein bisschen Leerstellen haben, wie machen wir die Sozialversicherung zukunftsfest, wie geht es mit der Rente weiter, Reform des Bürgergeldes. Also all diese Sachen sind Fragen, die bilden sich im Haushalt Arbeit und Soziales am Schluss ab.
Ja.
Und da macht viel der Fachausschuss hier im Bundestag, die ganze Gesetzgebung, aber das hat alles eben halt auch Auswirkungen auf den Haushalt.
Ja.
Und deswegen auch diese Reformprojekte, da sehr eng zu begleiten und auch aufzupassen, dass da halt irgendwie nicht das Geld aus dem Fenster rausgeschmissen wird, ist so ein bisschen das, was ich mir da vorgenommen habe, weil es sehr darauf ankommen wird, gerade beim Haushalt Arbeit und Soziales ist die Haushaltskontrolle nochmal wichtiger als jetzt nur die Haushaltsaufstellung. Mhm. Und da so ein bisschen der neuen Arbeitsministerin von der SPD, der Bärbel Baas, und dem Finanzminister von der SPD, dem Lars Klingbeil, den beiden auf die Finger zu gucken und da, wo es nötig ist, vielleicht auch mal auf die Finger zu hauen. Das wird eine meiner Hauptaufgaben in den nächsten 4 Jahren hier sein.
Ja. Okay, dann hast du auch mit diesem mehrjährigen Finanzrahmen, dann ist das, ich glaube, vom Volumen ist es schon heftig, was du da insgesamt quasi bei dir in der Berichterstattung hast.
Genau. Krass. Das ist so. Also wie gesagt, alleine der Einzelplan Arbeit und Soziales ist, wie gesagt, ein Drittel des gesamten Bundeshaushaltes,
ja.
was sich darin abspielt. Und ja, dann gleichzeitig nochmal diese europäischen Fragen, die halt auch über diese 7 Jahre dann enorme Summen sind. Wie viele sind, kann man noch nicht sagen, weil das steht halt tatsächlich, das wird jetzt erst verhandelt werden, wie groß die Töpfe da werden, auch wie groß der deutsche Beitrag dann sein wird, für was es dann verwendet wird.
Ja.
Und deswegen ist es ein total spannendes Feld, auf das ich mich sehr freue, dafür auch die Verantwortung übernehmen zu dürfen. Und ich freue mich natürlich auch, dass die Fraktion mir jetzt diese beiden riesen Haushaltsthemen quasi anvertraut. Auch da wird es nicht langweilig werden.
Nee, definitiv nicht. Und dann, wie du gesagt hast, nächste Woche geht es dann richtig los. Und wir haben ja auch gesagt, wir haben vorher auch schon im Podcast auch immer mal ein bisschen über die Hintergründe gesprochen. Wir sind dadurch, dass wir letzte Woche Kanzlerwahl hatten und weiteres.
Ganz kurz, hast du Friedrich Merz gewählt?
Selbstverständlich.
Auch im ersten Wahlgang?
Selbstverständlich. Und du?
Ich auch.
Ja.
Ich habe nur gefragt, weil ich habe diese Frage in der letzten Woche gerade mal ganz oft gestellt bekommen, was eigentlich da schiefgegangen ist.
Ja, und da muss man, also vielleicht auch mal mit den Wahlergebnissen zum Beispiel aus der oder mit anderen Wahlergebnissen beschäftigen, die da noch vielleicht einen Tag später oder so im Raum standen, wo dann vielleicht auch die fehlenden Stimmen verblieben sind oder ähnliches.
Weil ehrlich gesagt, ich glaube, dass diejenigen, die da mit im ersten Wahlgang mit Nein gestimmt haben,
die kannten das Wahlverfahren nicht
auf dem Schirm hatten, was sie da eigentlich tun. Mhm. Also dass da manche gedacht haben, jetzt geben wir dem mal eine mit und gucken mal irgendwie. Und wählen ihn dann halt im zweiten Wahlgang, so ein bisschen quasi Dämpfer, Denkzettel
verpassen. Wie beim Bundespräsidenten halt. Danach machen wir halt den
und haben dann gedacht, okay, und wenn dann der erste Wahlgang gescheitert ist, dann kommt direkt der zweite. Mhm. Und haben aber, glaube ich, nicht auf dem Schirm gehabt, nicht gewusst, dass das ja schon hochgradig verantwortungslos ist, aber nicht gewusst, dass halt die Bundeskanzlerwahl anders funktioniert und anders abläuft.
Ja.
Und bei der Bundeskanzlerwahl halt eben nicht automatisch auf den ersten Wahlgang der zweite Wahlgang folgt, sondern wir da halt von verschiedenen Wahlphasen tatsächlich sprechen.
Ja.
Und deswegen halt es auch gut hätte sein können, dass wir dann auch gar nicht am selben Tag direkt den zweiten Wahlgang hätten abhalten können, wenn wir nicht dann noch kurzfristig eine Ausnahme von der Geschäftsordnung beschlossen hätten, dass das überhaupt ging, wo man sagen muss, ehrlicherweise, wem das nicht bewusst ist,
und
wer irgendwie da meint, jetzt mit einer Nein-Stimme dem Friedrich Merz eine mitgeben zu müssen, ohne zu wissen, was er damit auslöst, da gehe ich so weit, ehrlicherweise, so jemand ist halt eigentlich im Bundestag falsch.
Also es geht wirklich darum, dass man sich über die Auswirkungen seiner Handlungen bewusst sein muss. Und es stehen ja mit so einer Kanzlerwahl, da geht es um innenpolitische Themen, also was passiert hier in Deutschland, was passiert aber auch in Europa und weltweit. Das kommt alles mit zusammen. Und wenn da jemand, ich weiß nicht, aufgrund seines Egos, weil er sagt, das ist halt, da passt mir die Nase
nicht,
ich mag den halt nicht. Ich meine, wir gehen hier eine Koalition ein. Wir werden von den Menschen da draußen gewählt, um Verantwortung zu übernehmen. Und diejenigen, die das dann nicht gemacht haben, sind meiner Meinung nach ihrer Verantwortung nicht gerecht geworden.
Genau, so ist es. Und deswegen gehe ich so weit und sage, da muss man fragen, ob jemand, der sich in so einer Situation seiner Verantwortung nicht bewusst ist, ob da eigentlich, Bundestagsabgeordneter dann die richtige Aufgabe ist.
Ja, weil das hat halt, also wir haben das ja zum Glück dann einigermaßen kurzfristig hinbekommen. Jetzt muss man sich mal vorstellen, das hätte mehrere Tage gedauert. Also Friedrich Merz war am nächsten Tag in Paris und dann in Warschau. Wir haben jetzt gesehen die Bilder aus der Ukraine und wie wichtig das ist, was da passiert. Und dass wir hier eine handlungsfähige Bundesrepublik haben mit einer handlungsfähigen und starken Regierung. Und da hat halt jeder eine Verantwortung dafür zu tragen, hier in der Koalition.
Und, ich glaube ehrlicherweise, dass das dann auch den meisten von den 18 dann schon auch irgendwie bewusst war, sonst wäre, glaube ich, war ja dann im zweiten Wahlgang die Mehrheit satt da, was ja irgendwie nochmal unterstreicht, dass da offenbar einfach manche nicht so wirklich gewusst haben, was sie da eigentlich gerade tun und was sie damit irgendwie auslösen, aber
Ja, also wie gesagt, muss mich gerade daran erinnern, wir saßen an dem Tisch hier, in dem Büro, nachdem das im ersten Wahlgang nicht funktioniert hat und haben uns hier einfach auch unterhalten, wie es jetzt weitergeht und was zu tun ist. Und deswegen, ja, es hat zum Glück dann, wie gesagt, auch einigermaßen kurzfristig alles funktioniert. Ja, aber diejenigen, die da, wie gesagt, der Verantwortung nicht gerecht wurden, die sollten nochmal tief in sich gehen. Aber gut.
Friedrich Merz selber in der Fraktionssitzung dann schon gesagt, der Alexander Gerst, der Astronaut, war ja, ja an dem Tag da auf der Besuchertribüne. Ja. Und gesagt, jede erfolgreiche Raumfahrtmission hat mit Verspätung gestartet.
So ist es. Ja.
Insofern, vielleicht kann man es auch irgendwie und ich sage mal so, bei Friedrich Merz ist es jetzt auch nicht ungewöhnlich, dass es im zweiten Anlauf dann klappt, aber dafür im Ergebnis dann halt auch gut wird.
So ist
und deswegen glaube ich, und der Start, finde ich, hat gezeigt mit Paris und Warschau, wo ja, er, finde ich, den richtigen Ton getroffen hat, wo auch das Signal, das ist auch das, was ich aus Frankreich höre, aus der Assemblée Nationale, die Kollegen...
Muss man immer erklären, für diejenigen, die noch nicht so lange dabei sind oder das erste Mal hören, der Yannick hat einen sehr guten Draht zu seinen, zu den französischen Partnern, vor allem zu deinem französischen Wahlkreis-Pendant, Charles Sitzenstuhl.
Genau.
Ja, mit dem du, den hattest du zum Beispiel auch schon mal hier in Berlin eingeladen, wo ich ihn kennenlernen durfte. Und der Yannick lebt diese deutsch-französische Freundschaft und deswegen hast du immer das Ohr auch auf der französischen Seite und kannst da auch immer berichten. Das will ich nur, damit man es auch verstehen kann.
Ja, und da hat man halt gemerkt, die Franzosen sind, also da ist eine riesen Vorfreude da gewesen. Das sind die Erwartungen auch hoch, muss ich ehrlicherweise auch sagen. Aber da hat Friedrich Merz den Ton getroffen, als er am Mittwoch im Élysée-Palast war letzte Woche. Und hat den richtigen Ton getroffen und hat halt vor allem auch die Botschaft gesendet, Deutschland ist auf der europäischen Bühne zurück.
Ja.
Und wir sind bereit, gemeinsam mit Frankreich, mit Polen als den beiden anderen größten Ländern, aber natürlich auch mit allen anderen Europäern drumherum, wir sind bereit, Verantwortung zu übernehmen. Und das ist ja dann nochmal unterstrichen worden mit der gemeinsamen, ich würde schon mal sagen, historischen gemeinsamen Reise von Merz, Macron, Donald Tusk aus Polen und Keir Starmer aus dem UK, die da gemeinsam nach Kiew gefahren sind. Und Europa, ehrlicherweise, ich finde zum ersten Mal seit dem russischen Angriff auf die Ukraine zum ersten Mal eine gemeinsame europäische Stimme wirklich gegeben haben und Deutschland auf der europäischen Bühne zurück ist. Und ich finde, das ist schon in der ersten Woche ein riesengroßes Verdienst, was Friedrich Merz da geschafft hat mit seinem Start als Bundeskanzler, der halt total gelungen war in dem, was es europäisch außenpolitisch angeht und im Übrigen, ich finde, auch innenpolitisch, weil wir ja noch am gleichen Abend, es hat sich ja dann durch den zweiten Wahlgang ein bisschen verzögert.
Ja.
Und um keine Zeit zu verlieren, hat er ja dann noch direkt um 22 Uhr nachts das Bundeskabinett einberufen, direkt die ersten Entscheidungen getroffen, die ersten 25 Regierungsbeauftragtenposten, zack, erstmal weggestrichen.
Genau.
Also um auch da ernst zu machen.
Ja.
Einiges organisatorisch in der Bundesregierung neu geordnet. Jetzt sind wir gerade mit Hochdruck dran, dass wir das ganze Thema Zeitplanung, Haushalt hinkriegen werden, dass es da vorangeht. Also es ist quasi von der ersten Minute an sozusagen angepackt worden, außenpolitisch, innenpolitisch.
Ja, ist zu drin.
Und ich finde, das ist auch genau die richtige, also einmal braucht es die Handlung, aber die Botschaft ist halt, finde ich, auch wichtig und richtig.
Finde ich auch wichtig. Also man merkt, es ist Zug drin und ich finde das auch wichtig, einfach, dass man die Botschaft gibt, dass jetzt gearbeitet wird. Ich finde auch, das steht einem gut zu Gesicht, eine Arbeitskoalition zu sein. Und dass einfach auch die Menschen merken, dass man Dinge umsetzt, dass man ins Handeln kommt und das dann auch einen Unterschied macht. Also deswegen bin da auch sehr zufrieden. Und ja, ich glaube, also auch gerade, wenn man das jetzt zum Beispiel sieht bezüglich russischer Angriffskrieg auf die Ukraine, aber auch in anderen Fragen ist, vieles steht halt auch oder funktioniert dann auch mit Geschlossenheit. Und dass wir dieses Zeichen haben, dass da Regierungschefs zusammensitzen und mit einer Stimme sprechen, das Wort mir fällt da jetzt an, das ist wirklich eine Wohltat. Es ist wirklich eine Wohltat.
Ja.
Man hat drauf gewartet.
Ja. Dein Highlight der Woche.
Mein Highlight der Woche ist, und ich glaube, du würdest das auch bestätigen, also du kannst dir vorstellen, warum ich sage, ich möchte hier mal Grüße an unsere Kollegin Katharina dos Santos Vinz
ausrichten.
Ja, mega. Die ist nämlich parlamentarische Geschäftsführerin geworden mit einem wirklich bockstarken Ergebnis. Und dann hat die...
Ist auch eine bockstarke Kollegin.
So ist es. Eine überragende Kollegin. Und die hat danach die Sitzung der Fraktion geleitet, wo es um die weiteren Wahlgänge, auch um meinen ging. Unter anderem, also der Wahlgang für den Bereich AG-Vorsitzender, wirtschaftliche Zusammenarbeit, Entwicklung und andere. Und die hat es Weltklasse gemacht. Und man hat ihr nicht angemerkt, also Katharina ist ja vergleichsweise jünger, ist auch ihre zweite Legislatur, also erstmal zweite Legislatur, PGF, bärenstark. Und dann hat die da abgeliefert. Und das ist auch immer alles noch mit guter Laune und einem Lächeln im Gesicht. Und deswegen gehen Grüße raus an die Katharina. Du hast es sensationell gemacht und das ist mir wichtig zu sagen, weil ich habe mich einfach sehr für sie gefreut. Und auch da, ich habe sie jetzt getroffen heute und habe mal gefragt. Huiuiui, da ist der Terminplan auch enger geworden. Und deswegen Respekt an der Stelle. Und mich hat das einfach für sie gefreut. Vor allem, weil sie halt dann auch danach... Es war, als ob die es schon irgendwie drei Legislaturen machen würde.
Gestartet, genau. Also ich würde gerade sagen, als hätte sie nie was anderes gemacht. Schon in der Fraktionssitzung. Und dann hat sie ja gestern zum ersten Mal auch in der Plenarsitzung, die also zu ihren Aufgaben gehört. Jetzt müssen wir eigentlich mal einladen in einer der nächsten Podcasts,
genau,
dass sie ein bisschen erklärt, was man da
macht. Das machen wir, das ist gut.
Aber unter anderem gestern war die Regierungsbefragung, die Fragestunde, und dann war ihr Job, das für unsere Fraktion so ein bisschen zu koordinieren und zu leiten, und hat das gemacht, als würde sie es seit 10 Jahren machen.
Ja.
Also phänomenal.
Genau. Und mir ist es
echt Riesenrespekt.
Auch für die Zuhörer, weil wir kriegen das ja auch mit, dass das heißt, ja, Politik, Ellenbogengeschäft und niemand gönnt dem anderen und irgendwas, und will einfach mal sagen, wir haben uns wahnsinnig für die Katharina gefreut, freuen uns weiterhin und wirklich Top-Politikerin, ja, und deswegen auch volle Unterstützung, haben uns sehr gefreut, dass es geklappt hat.
Ja. Absolut. Lowlight?
Lowlight? Es gab von ganz links und ganz rechts den einen oder anderen, also auch Plenum bedeutet, wir sehen ja auch, dass es eine Zunahme von Parlamentariern ganz links und ganz rechts gab, also Linke und AfD. Ja, und da kommt schon der ein oder andere Zwischenruf rein, der schwer zu verdauen ist. Ich muss jetzt auch nicht weiter drauf eingehen, aber
ja, boah. Ist so.
Ja, also das ist, hat man diese Woche einfach dann gemerkt. Bei dir? Highlight? Lowlight?
Also Highlight, zum einen, ich habe mich extrem gefreut über einmal, die Wahl von Katharina, aber auch deine Wahl als EZ-Sprecher und einfach noch ein paar andere wirklich gute Kollegen, die da jetzt nochmal in Funktion auch gekommen sind. Ein Highlight, was ich extrem stark fand, war in der, ich glaube, es war in der Sitzung gestern. Friedrich Merz hat seine erste Regierungserklärung ja gehalten und hat zu allen Politikbereichen was gesagt und hat eben auch zur Lage hinaus was gesagt. Und dann gab es von der, weil du auch gerade das Thema Zwischenrufe angesprochen hast, dann gab es von der, aus den Reihen der Linksfraktion, ein Zwischenruf, das sei irgendwie kein, ich weiß nicht, was wörtlich, aber
kein ist sinngemäß, Krieg, sondern
ist kein Genozid. Krieg, sondern es ist ein Genozid, der da stattfindet.
Ja.
Und dann hat Julia Klöckner als Bundestagspräsidentin, nachdem Friedrich Merz mit seiner Rede fertig war, das quasi gerügt und hat für den Bundestag halt klargestellt, dass wir an dem Tag, an dem wir im Parlament der verstorbenen Margot Friedländer gedenken, deren Familie in einem Genozid ermordet worden ist, dieses Wort und diese Taten nicht relativieren dürfen und das nochmal für den Bundestag in Gänze klargestellt. Und ich fand das extrem stark von Julia Klöckner, hier so klar Farbe zu bekennen, das auch nochmal einzuordnen und auch dieser Relativierung auch des Holocausts.
Ja.
Just an diesem Tag, an dem wir irgendwie eine halbe Stunde vorher der großen Margot Friedländer gedacht haben, dem so entschieden entgegenzutreten. Deswegen würde ich sagen, es ist vielleicht so ein bisschen Highlight und Lowlight zusammen.
Ja.
Der Zwischenruf, das Lowlight, aber die Reaktion von Julia Klöckner, kein fröhliches, aber eher ein trauriges Highlight der Woche, würde ich vielleicht sagen.
Ja, oder vielleicht so ein respektvolles.
Respektvolles, genau, respektvoll trifft es.
Ja.
Genau.
Ja.
Also deswegen muss ich sagen, das fand ich richtig stark, dass sie das nicht hat laufen lassen, sondern da klargestellt hat, dass
keine Relativierung.
Dass das nicht die Meinung des gesamten Bundestages ist, ja. Und dass man sowas auch nicht im Bundestag unwidersprochen stellen lässt.
Genau. Ja, nee, hast du recht. Absolut guter Moment, dass sie darauf eingegangen ist.
Genau. Ja. Und deswegen, wie gesagt, so ein bisschen Highlight und Lowlight in einem.
Ja.
Tatsächlich.
So,
wie geht's für dich jetzt weiter?
Ich habe heute Abend noch einen Termin. Ich habe vorhin beim Reingehen, hast du schon. Ich habe noch einen Termin. Ich freue mich da noch, den finnischen Botschafter zu treffen, den ich gerade auch inhaltlich, und wenn man sich mit ihm unterhält, das ist wirklich teilweise auch, ja, finde ich schon, eine beeindruckende Persönlichkeit. Da freue ich mich drauf, weil das einfach ja auch inhaltlich sehr wertvolle Gespräche sind. Genau, wie geht's bei dir noch weiter?
Ich habe auch noch ein Treffen jetzt heute Abend mit den Lokalzeitungen aus Baden-Württemberg, die so ein bisschen die Abgeordneten aus Baden-Württemberg eingeladen haben heute Abend zu einem Treffen in der Landesvertretung.
Ja, sehr gut.
Da gehe ich jetzt nachher noch vorbei, sage einmal kurz Hallo, aber werde da, glaube ich, auch nicht so alt werden, sondern dann bei Zeiten auch versuchen, nach Hause zu kommen, weil es ist jetzt schon eine lange Woche bisher.
Also das vielleicht auch das, man merkt, dass Janik und ich nicht mehr ganz neu sind, weil wir freuen uns für jede Minute, die wir früher nach Hause kommen.
Also die man abends früher ins Bett kommt. Da merkt man übrigens nicht nur, dass wir nicht mehr ganz neu sind, man merkt auch, dass wir nicht mehr zu den jüngsten Abgeordneten
das gehören. Ist so.
Ich hab heute Mittag ein Treffen, das ist vielleicht auch ein Lowlight, ein Treffen gehabt mit einem Journalisten, ein Hintergrundgespräch, der auch jünger noch ist und der dann zu mir gesagt hat, Herr Bori, ach stimmt, Sie gehören jetzt ja nicht mehr zur jungen Gruppe der Bundestagsfraktion.
Aber du gehörst noch
zu mir. Doch, ich gehöre noch, genau, weil ich nämlich gerade noch, haarscharf, ich bin gerade noch so reingerutscht.
Ja.
Irgendwie hätte ich irgendwie eine Woche früher Geburtstag, wäre ich nicht mehr reingerutscht, aber bin gerade noch so reingerutscht und dass man dann, und dann meinte sie, ach, ich hätte Sie doch jetzt ein, zwei Jahre älter geschätzt.
Ja, und ich habe nämlich heute die Insta-Story oder den Insta-Beitrag der jungen Gruppe gesehen, habe euch da sitzen, also ich habe dann euch auch sitzen sehen, dachte mir so, oh shit, es ist jetzt halt wirklich soweit, ich bin kein Mitglied der jungen Gruppe mehr. Und ich merke es auch daran, so dieser Gedanke, gerne auch mal, also so dieses Mal, dass man auch mal abends sagt, so, ey, nee, ich will jetzt heim, irgendwie seid, falls ihr ins Bett und mich hinlegen, ja. Das ist alles, was ich irgendwie nur noch will. Es ist halt so.
Es macht sich bemerkbar.
Aber gut, wir freuen uns auf die nächste Sitzungswoche,
Nächste Woche direkt. Wir haben jetzt ein ziemlich toughes Programm tatsächlich, die nächsten Wochen durch.
Ja.
Ihr Haushälter wahrscheinlich sogar ganz ohne Sommerpause, wie es im Moment aussieht. Da können wir nächste Woche ein bisschen ausführlicher drüber reden, wenn der Zeitplan noch genauer steht. Genau, wenn ihr Fragen habt.
Und Anregungen.
Du
hast ja gesagt, neue Staffel. Vielleicht gibt es Anregungen, vielleicht hat jemand Wünsche. Fragen können immer gestellt werden, beantworten wir gerne. Aber vielleicht auch Wünsche oder auch mal Kritik. Was sollen wir anders machen? Oder ihr hättet gerne was anders? Oder,
einfach melden und dann gucken wir, ob wir uns dran halten oder nicht.
In diesem Sinne.
Bis dahin.
Alles Gute.